Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seit heute Nacht wissen wir, wer die Preisträger sind beim Deutschen Krimipreis 2019. Und hier im Studio ist jetzt unsere Krimikritikerin Sonja Hartl. Vielleicht kennen Sie sie von unserer Krimi-Bestenliste. Sie ist außerdem Mitglied in der Jury des Deutschen Krimipreises. Willkommen.
Hallo.
Die deutsche Literaturpreislandschaft, die ist ja generell nicht so wirklich übersichtlich. Wie sieht das denn bei den Krimipreisen aus? Welche Bedeutung hat da der Deutsche Krimipreis?
Ja, wir haben ja neben dem Deutschen Krimipreis noch den Glauser, aber was das Besondere am Deutschen Krimipreis ist, ist, dass hier wirklich Kritikerinnen und Buchhändlerinnen gemeinsam über die Preisträger entscheiden. Und oftmals heißt es ja, da gibt es so einen Riss zwischen dem, was die Kritik gut findet und was der Buchhandel gut findet. Und hier, finde ich, bekommt man immer einen schönen Einblick. Und es geht tatsächlich um alle Neuerscheinungen, die 2019 rausgekommen sind.
Und das ist sortiert in national und international. Wenn wir erstmal auf die nationalen Gewinner schauen, da fällt gleich auf, dass da Unbekannte an der Spitze gelandet sind. Der erste Preis geht an Johannes Großschupf. Das ist, glaube ich, überhaupt sein erster Kriminalroman. Was ist denn daran so gut, dass der gleich auf dem ersten Platz gelandet ist?
Das ist ein erster Kriminalroman für Erwachsene und Berlin Prepper ist ein wirklich knallharter Berlin-Roman. Der ist ungemein gegenwärtig. Es geht um einen Prepper namens Walter Noack, der sich auf einen Katastrophenfall vorbereitet und dann auf einmal nachts angegriffen wird und mit dieser Unsicherheit, die sich jetzt in sein Leben einschleicht, nicht zurechtkommt. Und gleichzeitig arbeitet dieser Walter Noack als Content-Moderator in einem Online-Forum von einem Medienhaus in Berlin und dadurch verhandelt Großschupf hier ungemein aktuelle Themen. Es geht um Fake News, es geht um Verschwörungstheorien, es geht um neue Rechte und die zunehmende Gewaltbereitschaft. Und noch dazu spürt Johannes Großschupf dieser Sprache in den verschiedenen Milieus, in denen sich Walter Noack bewegt, wirklich sehr, sehr genau nach.
Der ist auf dem ersten Platz gelandet, jetzt beim Deutschen Krimipreis 2019 bei den nationalen Preisträgern und auch unbekannt auf Platz 2 Regina Nössler mit Die Putzhilfe. Was ist an dem Roman wiederum so gut?
Das hat mich besonders gefreut, dass sie auf den zweiten Platz gekommen ist, denn damit bekommt sie jetzt endlich die Aufmerksamkeit, die sie meiner Meinung nach schon relativ lange verdient, denn sie gehört für mich wirklich zu den besten Krimischreibenden in Deutschland. Und sie erzählt hier von einer Frau, die ihr Leben in Münster auf einmal verlässt und in Berlin landet und dort Kontakt zu zwei weiteren Frauen bekommt. Und sie spielt die ganze Zeit mit Wahrnehmungsmustern und mit Vorurteilen und mit der identifikatorischen Lesart, die es ja gerade bei Krimis ganz häufig gibt. Und wichtig ist hier, was nicht erzählt wird. Das heißt, die Spannung entsteht quasi durch die Brüche, die in diesem Roman sind. Und noch dazu schreibt auch sie wirklich sehr bissig über Berlin.
Auf Platz 3 ist ein alter Bekannter gelandet, wenn man so will. Max Anners, Morduntersuchungskommission, heißt sein neues Buch. Alter Bekannter sage ich, weil der schon öfter auf der Krimi-Preisliste vertreten war, auch auf diesem dritten Platz schon. Wenn man jetzt diese drei Erstplatzierten mal zusammennimmt, die in diesem Jahr an der Spitze lagen, kriegt man dann so ein typisches Bild für die deutsche Krimilandschaft?
Sie zeigen zunächst einmal, wie vielseitig diese dann doch oft gescholtene deutschsprachige Krimilandschaft eigentlich ist. Wir haben hier halt einen Großstadtroman, wir haben einen psychologischen Spannungsroman und mit Morduntersuchungskommission einen historischen Kriminalroman, der noch dazu in der DDR spielt. Und was sie auch alle verbindet, ist das Thema Gewalt. Sie zeigen alle, dass Gewalt konstituierend für jede Gesellschaft ist, egal ob wir uns in der Gegenwart in Berlin befinden oder in der Vergangenheit in der DDR. Und sie verhandeln auch die verschiedenen Spielarten von Gewalt, sei es politisch oder physisch oder institutionalisiert. Und das ist typisch zumindest für die besten deutschsprachigen Kriminalromane.
Und wenn wir jetzt mal rausschauen auf die internationalen deutschen Krimipreise, da ist es zumindest in der Hinsicht ähnlich an der Spitze jetzt der Preise 2019, dass auch da keine bekannten Namen gelandet sind, oder?
Ja, da ist mit Anne-Laure Kerr eine französische Autorin und Ror Mishani ein israelischer Autor. Und die sind beide hier noch nicht so bekannt, aber sie schauen beide sehr genau auf die Gesellschaften, in denen sie sich bewegen. Und das sind zwei sehr unterschiedliche Romane, denn Kerr ist eine Frau, die im Justizsystem arbeitet und sie nimmt sich dieses Justizsystem in Frankreich vor und verhandelt gleichzeitig Themen wie Migration und die Unsichtbarkeit von Frauen eines gewissen Alters. Während bei Ror Mishani merkt man eigentlich erst nach gut einem Drittel, dass es überhaupt ein Kriminalroman ist und es geht vielmehr um Vertrauen und um die Unverständlichkeit von Verbrechen. Aber was hier auch sehr auffällig ist, dass unter den ganzen dreien Preisträgern, denn der dritte Platz ist mit Denise Meiner in eine Schottin gegangen, kein Krimi aus den USA ist.
Und gibt es da eine Erklärung von ihr, von Ihnen als Krimi-Expertin dafür?
Ich würde sagen, dass in diesem Jahr schon die Innovation eher aus dem Ausland kam, also Ausland aus, nicht aus den USA kam, sondern aus anderen Ländern. Mit einer Ausnahme, das ist Sarah Graham, die hier nicht vertreten ist. Die hat einen sehr, sehr innovativen Kriminalroman geschrieben, vielleicht ein bisschen zu innovativ. Und auffällig ist auch, dass die neuen Impulse vor allem von Autorinnen kamen. Das sieht man ja auch an den Preisträgern. Das sind 3 Frauen und ein Mann. Und hier wäre auch noch die Autorin Jong Yoo-jung aus Südkorea zu nennen, die auch was einen besonderen Psychothriller geschrieben hat, den man so noch nicht kannte. Was diese internationalen Preisträger aber auch zeigen, ist, dass es in diesem Jahr einige Kriminalromane gab, die bei dem man sich fragt, ist es überhaupt noch ein Krimi? Und dafür steht auch Drawmi Shani für mich so ein bisschen. Und das ist eigentlich ein Trend, den ich kritisch sehe.
Warum das?
Weil ja Genre immer noch Genre bleiben sollte.
Da kommt die Krimi-Kennerin und der Krimi-Fan durch in Ihnen. Die Preisträgerinnen und Preisträger beim Deutschen Krimi-Preis 2019, bei uns vorgestellt von Sonja Harte. Sie gehört auch zur Jury des Deutschen Krimi-Preises. Ganz herzlichen Dank dafür. Jetzt ist der Comicfachmann Stefan Mesch hier zu uns ins Studio gekommen. Wir wollen zurückschauen auf das Comicjahr 2019. Und da Stefan Mesch rund um den Globus in Comic-Neuerscheinungen rumstöbert, ist er genau der Richtige dafür. Seien Sie willkommen.
Hallo.
Fangen wir doch gleich mal an mit Ihrem besten Comic 2019, oder? Was hat Sie denn da am meisten begeistert?
Das war für mich ohne Frage der Comic Good Talk von Myra Jacob. Myra Jacob ist eigentlich eine Prosa-Autorin und sie hat ganz viele Gespräche über Rassismus geführt. Vor allem, weil ihr Sohn jetzt langsam in ein Alter kommt, wo er solche Sachen fragt. Was bedeutet das? Warum ist Papa weiß und du bist braun? Was bin dann ich? Und solche Dinge. Und dann hat sie daraus so Fotokollagen erstellt in Dialogform. Das ist ein bisschen wie Theater, ein bisschen wie ein Skript, aber funktioniert eben auch als Comic. Ganz großartig, leider noch nicht auf Deutsch.
Also Ihr Lieblingstitel, ein englischsprachiger Comic, haben Sie auf dem deutschen Markt nichts Entsprechendes gefunden?
Doch, ich gucke ganz viel und breit, aber ich sehe mich immer irgendwie als Multiplikator und da gibt es einfach ganz viele Titel, die vielleicht ein bisschen zu schrullig sind oder so, ein lesbischer Webcomic on a Sunbeam, den ich ganz großartig fand und so. Und das heißt, auf dieser Liste sind ganz viele Titel, wo ich einfach sage, bringt die doch endlich mal nach Deutschland. Und das ist dann auch gar nicht schlimm, wenn der Titel schon von 2017 ist oder so. Das sind einfach nur meine Herzensbücher, die ich in deutschsprachigen Buchhandlungen endlich sehen will in Übersetzung.
Was Sie gerade vorgestellt haben als Ihren Lieblingscomic, dass man sozusagen von einer Minderheitenperspektive auf die Welt schaut, das ist mir auch schon öfter untergekommen. Das gibt es öfter im Comic, oder? Dieser Blick auf die Welt aus einer speziellen Perspektive?
Ja, ich freue mich, dass das immer mehr wird und dass es immer selbstverständlicher wird. Ein Comic, den ich total liebe und der eigentlich ganz simpel ist, heißt Die Avantgardes. Und es geht um Leute, die auf einem Mädchen-College sagen, wir spielen jetzt Basketball. Und ich sage schon Leute, weil eine dieser Personen zum Beispiel keine Frau ist, sondern sagt, nee, ich bin nicht binär. Und das heißt, man hat halt so 6, 7 Leute, fast alle sind of color, die zusammen Basketball spielen und das ist schon die ganze Geschichte. Und es ist nicht so, oh nein, ich bin die Minderheit, mir geht's so schlecht, ich erlebe die ganze Zeit Rassismen oder so, sondern es sind einfach nur, es ist ein Wohlfühl- und Empowerment-Comic, wo ich mit einer Gruppe von Menschen Zeit verbringe, die ich im echten Leben so erstmal in Deutschland gar nicht treffen kann. Und sowas ist großartig für mich. Davon bräuchte es noch viel mehr. Was anderes, was ich sehr gut fand, heißt Genderqueer und ist von Maya Kobabe. Maya sagte erst, ich bin eine lesbische Frau und dann sagte Maya, nee, vielleicht bin ich ein Mann, ich weiß es nicht und Maya ist einfach nicht binär und sagt jetzt, was das für sie, oder nein, eben nicht, sagt jetzt, was das für Maya bedeutet. Auch da, das ist einfach ein Erklärcomic, es ist ein bisschen didaktisch, aber es ist wie so ein langer Essay und würde ich das als Text lesen, würde ich denken, ach, das ist ein bisschen trocken oder ich kann mir nichts vorstellen, aber wenn sowas in ganz bunten, fröhlichen, empowernden, niedrigschwelligen Comics mal auf 200 Seiten erklärt wird, nehme ich da unglaublich viel mit.
Sachen erklären, das ist ein Thema, was oder ein Bereich, der im Comic auch ziemlich groß geworden ist. Es gab in der letzten Saison zum Beispiel auch Comics, die Kriegsereignisse aufarbeiten, versuchen das in eben Bildergeschichten zu erzählen. Wie gehen Comics so ein ja auch schweres und hartes Thema an?
Da bin ich hin und her gerissen, weil einerseits gibt es ja solche Übercomics wie den Holocaust-Comic Maus, der einfach ganz fantastisch ist, auf einem hohen künstlerischen Niveau. Und genau sowas ist gerade auch im deutschsprachigen Raum erschienen von Regina Hofer. Das heißt Insekten und es ist ein sehr, sehr sperriger, schwerer Schwarz-Weiß-Comic, wo mich jedes Bild einfach wegbläst und wo ich sage, ja, es ist unglaublich harte Kost, aber das ist wirklich Kunst einfach. Und auf der anderen Seite gibt es aber diese Erklärung, Care-Comics. Also ich habe zum Gratis-Comic-Tag 2019 so ein Heftchen gefunden, Der Krieg der Knirpse. Das ist eine fünfteilige Serie über den Ersten Weltkrieg aus Frankreich und es geht um vier Waisenkinder, die so durch Frankreich reisen. Und wenn ich da länger drüber nachdenke und gucke, wie das gezeichnet ist, wie das erzählt ist, was da psychologisch passiert, denke ich die ganze Zeit, nee, es ist mir einfach ein bisschen zu töricht oder ein bisschen zu tump. Aber dann denke ich wieder, nee, mit 11 hätte mich das total begeistert. Und da gibt es eben halt Comics in jeder Tonart und auf jedem Schwierigkeitslevel. Was anderes, wo ich auch nicht wusste, ist das jetzt sehr gut oder nur so Mittelklasse, aber wo ich trotzdem sage, nee, das sollte eigentlich in Schulen unterrichtet werden, ist von George Takei, dem Zulu aus Star Trek, der in seiner frühen Kindheit in so ein Internierungslager musste nach Pearl Harbor mit seinen Eltern. Und die Geschichte kennt man so ungefähr, aber das nochmal sehr didaktisch erklärt zu bekommen auf 200 Seiten, wirklich zu sehen, was haben die gegessen, wie sahen die Zäune aus und so, ist auch was, das einfach, glaube ich, nur Comic so gut kann.
Also das Thema Krieg im Comic für junge Leute, gibt es da noch andere Themenbereiche, die man öfter findet, wenn es um so Erklärcomics für jüngere Leser geht?
Beides. Es gibt tolle Erklärcomics und es gibt tolle Comics für jüngere Leser. Die Sache für jüngere Leser und vor allem Leserinnen läuft schon eine Weile. Das sind also Middle-Grade-Novels für Leute, die ungefähr in der 7. Klasse sind. Und die fand ich bisher eigentlich alle ein bisschen eindimensional. Es gab einen Comic über Wie finde ich Freundin von der Jugendbuchautorin Shannon Hale, Real Friends, und den fand ich nicht besonders gut. Und jetzt hat sie eine Fortsetzung gemacht, Best Friends. Die steht für sich allein. Die Figur ist ein bisschen älter und sie sagt einfach so alles Problematische, was ihr in der 7. Klasse passiert ist. Und so banal das erstmal klingt und so bonbonfarben das gemalt ist, dachte ich echt so, wow, es ist ein bisschen wie Proust. Also es ist so komplex, wie diese Freundinnen probieren, Freundschaft zu navigieren und so. Und das ist auch was, wo ich halt sage, das ist toll für jede Altersgruppe.
Wenn Sie jetzt denken, so viele Titel, verdammt, ich komme nicht mit. Wir haben eine Liste eingestellt auf unserer Seite, da finden Sie all diese Titel wieder, die Stefan Mesch hier vorstellt unter deutschlandfunkkultur.de. Jetzt zum Schluss noch eine Frage, nochmal ein Blick in eine andere Richtung. Sie lesen auch viele Comics aus Japan, Mangas also, und ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie da nicht auch was Gutes aufgespürt hätten im vergangenen Jahr.
Ich habe tolle Sachen aufgespürt, aber ich bin so ein bisschen auf was reingefallen, denn ich dachte erst, ich habe drei ganz verschiedene Mangas gefunden. Das eine kommt jetzt bald auf Deutsch und heißt Arte und es geht um eine junge Künstlerin im Florenz der Renaissance, also wie Artemisia im echten Leben, die so nicht nur sagt, ich möchte Künstlerin werden, sondern die auch sagt, wie finde ich Klienten, die dann zu einer Kurtisane geht und die fragt, wie man so netzwerkt, also die sehr schnell sagt, irgendwie als Frau möchte ich, weil ich wütend bin, auf eigenen Beinen stehen, wirtschaftlich, was bedeutet das für mich? Es geht nicht nur um die schönen Künste oder um das Schöngeistige, sondern auch um diese Unabhängigkeit. Das fand ich großartig. Dann gab es einen Horrorcomic, noch nicht auf Deutsch, A Trail of Blood, wo ein 14-Jähriger sagt, Mist, meine Mutter könnte mir gefährlich werden, denn sie ist eine Übermutter. Was tue ich? Ist es ein Monster? Sollte ich fliehen oder brauchen wir nur psychologische Unterstützung? Und das wird sehr lange toll in der Schwebe gehalten. Und das andere ist so ein, ja, ich dachte ein Kindercomic, Atelier of Witch Hat, gibt es auch auf Deutsch, über so Harry Potter-artige Mädchen, die zaubern, aber mit einem ganz interessanten und intelligenten neuen Magiesystem. Und ich dachte erst, wow, was für eine Bandbreite. Nur ist mir dann aufgefallen, das sind alles Comics für ältere, erwachsene Männer. Und das ist jetzt ein bisschen verwirrend so, weil ich denke, aber die Hauptfiguren sind doch Teenager oder Mädchen vor allem. Aber ja, ist halt so. Also die Sachen, die mich dann ansprechen, sind am Ende doch genau für mich vermarktet.
Aber was macht die dann zu Männercomics, wenn sie so in so verschiedene Richtungen gehen, wie Sie sagen?
Die erscheinen halt in Magazinen, die für Männer gemacht sind. Das heißt, sie sind oft ein bisschen erwachsener oder probieren künstlerisch was Neues und wollen halt so eine Komplexität und Psychologie. Und das andere, woran man es erkennt, ich habe auch so einen Lieblingscomic namens Yotsuba, wo es um ein 5-jähriges Mädchen und den alleinerziehenden Vater geht. Und da habe ich irgendwann gemerkt, Moment, den Vater sollen wir schon ziemlich cool finden. Und immer wenn es so einen Mentor gibt oder irgendeinen netten Erwachsenen in meinem Alter, dann weiß ich eigentlich, oh nein, ich bin wieder reingefallen. Es ist eigentlich genau für Menschen wie mich.
Was ja nicht das Schlechteste sein muss, wenn man darauf stößt. Das Comicjahr 2019 durchgeforstet vom Comic-Spezialisten Stefan Mesch. An Sie vielen Dank.
Gerne.
Und wie gesagt, die Liste mit den Empfehlungen von Stefan Mesch, die finden Sie auf unserer Homepage www.deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Das Fontanejahr 2019, das wurde wirklich, wirklich gründlich gefeiert. Dabei steht sein 200. Geburtstag immer noch bevor. Am Montag wird es soweit sein, am 30. Dezember. Es gab jede Menge Fontane-Ereignisse und es gab Bücher, Bücher über Bücher, drei neue Biografien, Ausgaben seiner Briefe, seiner Theaterkritiken, Neuausgaben seiner Romane und noch vieles mehr. Wenn man jetzt einen Einstieg sucht in diese doch recht unübersichtliche Fontane-Flut, dann meint unsere Kritikerin Ursula Merz, sollte man das schmalste der neuen Fontane-Bücher lesen. Seien Sie willkommen, Frau Merz.
Guten Morgen.
Der Schriftsteller Burkhard Spinde hat dieses schmalste der Fontane-Bücher geschrieben. Das heißt, und alles ohne Liebe, Theodor Fontanes zeitlose Heldinnen. Warum ist das denn ein guter Einstieg jetzt?
Es hat erstmal einen ganz banalen Grund. Sie haben ihn schon genannt. Es ist ein schmales Buch, ein Büchlein, ein Essay von knapp 100 Seiten. Den hat man in 3 Stunden oder an einem Winternachmittag jetzt gelesen. Und trotzdem ist man schon instruiert über, zumindest ansatzweise, über das späte große Romanwerk von Fontanes. Und das finde ich eben Menschen zu empfehlen, die noch nicht so viel wissen von Fontane und nicht gleich 1200 Seiten Biografie lesen wollen.
Und wenn man zeitlose Heldinnen hört, werden viele zuerst an die Fontane-Heldin Effi Briest denken. Was schreibt der denn, der Burkhard Spinn, zum Beispiel über Effi Briest?
Ja, vielleicht eines noch ganz vorweg. Der Kern dieses Büchleins ist eben, dass Fontane viel über Frauen geschrieben hat. Viele seiner großen, wichtigen Romane aus den letzten 2 Jahrzehnten haben auch schon Frauennamen. Jenny Treibel, Mathilde Möhring und so weiter. Aber natürlich Effi Briest ist das Wichtigste, erschienen 1896. Wir kennen sie als Opfer der Gesellschaft und einer ziemlich berechnenden Mutter, die Effi Briest als 16-Jährige an den viel älteren Innstetten verheiratet und so weiter. Sie stirbt, sie macht den Seitensprung. Und nun sagt uns Burkhard Spinnen nach Halt. Nun schauen wir uns diese Romanfigur, dieses weibliche Geschöpf doch mal anders an. Sie bleibt immer ein Kind. Sie entfaltet sich nicht. Sie macht nichts. Sozusagen die Rezeption Effi Briest hat sie bis jetzt immer betrachtet unter dem brutalen Scheidungsrecht der wilhelminischen Zeit. Aber er sagt, sie ist auch ein Mensch, der keine Identität haben will. Gut, sie kommt mit Innstetten in die Provinz, aber sie ist Landratsgattin, daraus kann man doch ein Leben formen. Sie bekommt eine Tochter, wir lernen sie gar nicht als Mutter kennen, sondern nur als Kind, das sich treiben lässt.
Aber so ein Vorwurf jetzt an eine Romanfigur, der hat ja eigentlich nur Sinn, wenn man im gleichen Kosmos, im gleichen Romanwerk andere Figuren finden würde, die dann tatsächlich was anderes aus ihrem Leben machen. Findet Burkhard Spinn die denn?
Erstens findet er sie und zum anderen ist das ein Vorwurf, der sich natürlich aus heutiger Perspektive machen lässt. Also damals vor 200 Jahren hätte niemand gesagt, eine 20-jährige Frau muss eine Identität ausbilden. Wir sagen das und jetzt kommen wir sozusagen zum interessanten Modell oder zum Kerngedanken dieses Essays. Er untersucht 8 Romane, die sogenannten 8 Berliner Romane Fontanes, nach dem Grad der Emanzipation ihrer weiblichen Heldinnen. Da ist Effi Briest noch, also quasi in einer Rangordnung oder sozusagen, wie weit sind sie gekommen auf dem Weg zum heutigen Frauenbild. Effi Briest ist ganz am Anfang. Ziemlich am Ende steht jemand wie Mathilde Möhring. Der Roman ist nach ihr benannt. Der Roman ist posthum erschienen, erst 1906. Die stammt aus ganz einfachen Berliner Verhältnissen, hat keinen Vater, ihre Mutter und sie müssen ein Zimmer vermieten. Sie heiratet, sie schiebt den Mann in einen Bürgermeisterposten, wo er gar nicht hin will. Er wird schwindsüchtig, er stirbt, aber sie macht etwas, was ganz und gar heutig ist. Sie macht eine Ausbildung als Lehrerin, macht ein Examen mit ziemlich guten Noten, heiratet nie mehr, arbeitet, hat ein Gehalt und ernährt sich und ihre Mutter. Die ist sozusagen am Gipfel der spinnischen Frage.
Mhm. Und wenn man sich das jetzt anschaut, wie ist das in dem Buch gebaut? Sind das lauter Einzelstudien jetzt oder baut Spinnen daraus so eine Art Netz? Macht er eine Verbindung zwischen diesen Frauenfiguren?
Ja, er macht etwas anderes. Er macht so eine Art Familienaufstellung. Und das ist eigentlich das Aparte und auch das Reizvolle vom Lesen. Er stellt sozusagen Frauenpaare her, quer durch die Romane. Also zum Beispiel, Effi ist zusammen mit Cécile, einer anderen Romanfigur, also einem anderen Roman. Und da heißt es Effi und Cécile oder die Hilflosigkeit. Und am Ende stehen Melanie und Mathilde, eben Mathilde Möhring, die gehören auch zusammen, weil die ähnlich agieren, also ein ähnliches literarisches Schicksal haben. Und die heißen Melanie und Mathilde oder selbst ist die Frau. Und so kommt man in einem Rutsch durch 8 Romane, hat eine Ahnung, um was es geht, und hat auch sozusagen schon mal ein bestimmtes Licht gesehen, das auf die Figuren geworfen wird.
Und ist das am Ende auch noch zu allen anderen Vorzügen pointiert geschrieben auf diesen knapp 100 Seiten?
Es ist sehr witzig, nicht witzig ist nicht der richtige Begriff. Es ist sehr lebhaft geschrieben, ein Essay, der sozusagen vor sich hin denkt, der sich selber Fragen stellt, der sich selber mal ins Wort fällt. Sehr lebhaft und sehr elegant geschrieben.
Das war jetzt sehr überzeugend dargestellt.
Ich hoffe.
Der Einstieg in die Fontane-Welt mit Burkhard Spinn. Und Alles ohne Liebe heißt sein Buch, der Untertitel Theodor Fontanes zeitlose Heldinnen. Im Schöffling Verlag erschienen mit 109 Seiten, 12 Euro ist der Preis. Ganz herzlichen Dank.
Straßenkritik.
Hallo, mein Name ist Esther Hausen-Markgraf und gerade lese ich das neueste Buch von Jean-Luc Banalec. Das sind ja diese bretonischen Krimis. Da spielt wieder der Kommissar Dupin eben eine Hauptrolle und jetzt passiert eben wieder ein Mord. Ich empfehle es insofern, als dass sich das einfach gut lesen lässt und gerade für Leute, die Frankreich und im Besonderen eben die Bretagne lieben, da eben nochmal besondere Einblicke bekommen und sich erinnert fühlen an bestimmte Orte, an bestimmte Gerichte, Gerüche, Wetterbeschreibungen und so weiter. Und ich lese allgemein gerne Krimiserien, weil man dann die Charaktere über längere Zeit begleitet und eben dann schon kennt. Und deswegen mag ich das allgemein und eben hier in dem Fall eben, weil es diesen Frankreich-Bezug hat.
In Mainz liest Esther Hausen-Markgraf den Kriminalroman Bretonisches Vermächtnis von Jean-Luc Banalec. Erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witsch mit 320 Seiten. Für 16 Euro gibt es das Buch. Falls Sie zu Weihnachten ein Buch geschenkt bekommen haben und denken, finde ich jetzt gar nicht so interessant, würde ich gern umtauschen. Hier gibt es Unterstützung dafür mit unserer neuen Sachbuchbestenliste. Jeden Monat geben Deutschlandfunk Kultur, das ZDF und die Zeit diese Liste heraus. Und einer der Juroren ist mein Kollege René Agiga. Der ist jetzt hier im Studio. Seien Sie willkommen.
Hallo.
Wenn wir gleich mal auf den Spitzenplatz schauen, da steht ein Buch, das sich so langsam da oben hinauf bewegt hat. Ein gewichtiges Buch, knapp 1000 Seiten, das neue Berlin-Buch von Jens Biski. Gibt es da eine Erklärung dafür, dass sich das da so allmählich hinbewegt hat?
Also ich hätte eine Spekulation darüber, nämlich ich glaube, dass man, wenn man da zunächst mal drauf guckt, so zurückgeschreckt sein kann. Erstens ist es vielleicht nur eine Stadtgeschichte und zweitens ist es einfach ein wahnsinnig dickes Buch, das auch nicht jetzt auf den allerersten Blick super peppig geschrieben ist oder so. Wenn man dann aber reinliest, muss ich sagen, geht es mir so, tue ich das immer wieder mit sehr viel Gewinn, weil Jens Biski total konstant und mit einem ganz schönen Fluss erzählt und durch all die Jahrhunderte, die er durchstreift, kein Zweifel daran lässt, dass diese Stadt Berlin so immens, wie sie gewachsen ist in den letzten 100 und auch 300, 400 Jahren vorher, ausstrahlt tatsächlich nicht nur auf diese Stadt, sondern dass es einfach wichtig ist. Ein Gedanke ist für mich jetzt besonders interessant gewesen, dass er zu verschiedenen Zeiten schon im 18. Jahrhundert zeigt, wie diese Stadt mit bestimmten Ereignissen, die sie ereilt haben, auch einfach überfordert gewesen ist, beispielsweise mit der Verlegung einer neuen Kanalisation. Und wenn man in diesem Berlin lebt und weiß, dass dieses Berlin als Hauptstadt heute auch ausstrahlt, ist es einfach ein Gedanke, der noch heute, Stichwort Flughafenbau, ganz verschiedene Baustellen oder ewig Baustellen, der doch eine gewisse Resonanz und Ausstrahlung hat. Und ich finde das tatsächlich einfach ein ganz tolles Buch mit einem witzigen Kontrast. Ich habe gerade schon versucht zu sagen, dass Jens Biski eigentlich mit ganz ruhigem, konstanten Tonfall erzählt. Der Umschlag, der ist sehr poppig-peppig von seinem Bruder Norbert Biski, dem großen Maler, bestritten.
Das Berlin-Buch von Jens Büsky heißt auch einfach nur Berlin. Wenn wir jetzt mal weiter an der Spitze der Sachbuchbestenliste bleiben, auf Platz 2 steht da ein Buch, bei dem ich diese Position doch ein bisschen erstaunlich finde. Das ist das Buch Reinhard Koselleck, Karl Schmidt, der Briefwechsel 1953 bis 1983. Jetzt kennen gut informierte Menschen wahrscheinlich Reinhard Koselleck und Karl Schmidt, andere eher nicht. Was denken Sie, warum ist dieses Buch bei der Jury so, vielleicht auch bei Ihnen so gut angeguckt?
Das zählt zu den, also wir sind 30 Jurorinnen und Juroren und nicht jeder kennt jedes Buch, das dann also auch auf die Liste schafft. Ich habe diesen Briefwechsel jetzt noch nicht gelesen. Ich gestehe, mit Ihnen zusammen habe ich mich darüber gewundert, dass das Buch so weit oben gelandet ist. Aber es ist auch ganz schön, da kann man dran erkennen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Bestsellerliste einerseits und andererseits Bestenliste. Das hier ist eine Bestenliste und dieser Briefwechsel wird ganz sicher kein Bestseller. Geistesgeschichtlich hochinteressant, verspricht er aber zu sein. Karl Schmidt und Reinhard Koselleck, ich bringe die jetzt mal nur auf zwei so blöde Etiketten. Karl Schmidt gilt als der wichtigste Jurist, Staatsrechtler, der das Dritte Reich gerechtfertigt hat und tatsächlich die Nürnberger Rassegesetze kommentiert hat. Reinhard Koselleck ist großer Historiker, dem wir in deutscher Sprache unter anderem die Begriffsgeschichte verdanken. Und dass die beiden, dass vor allem Koselleck Karl Schmidt viel verdankt, das ist bekannt, das merkt man auch seiner großen Schrift Kritik und Krise an. Dieser Briefwechsel ist aber eben noch nicht veröffentlicht gewesen. Karl Schmidt hat, als das Dritte Reich untergegangen war und dann die Zeit der Bundesrepublik begann, so ein einsames Leben im Sauerland geführt. Einsam war allerdings relativ. Der hat zu ganz vielen großen Autoren der frühen Bundesrepublik ganz enge Brief- und auch Besuchskontakte unterhalten und darüber mehr oder weniger Strippen gezogen, Gedanken angeregt. Und dieser Briefwechsel, der ist genau deswegen, glaube ich, sehr interessant. Ich bin jedenfalls tatsächlich selbst gespannt drauf. Der erstreckt sich über 3 Jahrzehnte seit 1953. Koselleck ist damals noch ein junger Doktorand gewesen. Und diese Erfindung der Begriffsgeschichte, die ich gerade genannt habe, die stand noch bevor. Und es ist schon interessant, wie die beiden einander dort anregen.
Dann würde ich gerne noch schauen auf einen sehr bekannten Namen aus der Gegenwart. Vor kurzem erst war Naomi Klein in Deutschland, um ihr neues Buch vorzustellen. Haben wir auch darüber berichtet hier bei uns auf Deutschlandfunk Kultur. Naomi Klein ist ja mit ihrem Buch No Logo berühmt geworden, weltberühmt geworden, Bestseller-Autorin. Ihr neues Buch heißt jetzt Warum nur ein Green New Deal unseren Planeten retten kann, steht eben auch auf unserer Liste. Ist das tatsächlich ein sehr gutes Buch?
Green New Deal ist das zweite Mal, dass sie sich mit diesem Thema Klima beschäftigt, intensiv in Buchform. Und das hat sie jetzt geschickterweise sogar auf jene Formel gebracht, unter der in der amerikanischen Politik, in der US-amerikanischen Politik, Naomi Klein selbst ist Kanadierin, dort wird das alles ein bisschen verschoben, möglicherweise verhandelt, aber jedenfalls in der nordamerikanischen Politik, sagen wir mal, dass tatsächlich verhandelt wird, dieses Thema. Der Grundwitz des Green New Deal ist das Zusammenschieben von Klimapolitik und Sozialpolitik. Beides vertritt sie auf eine sehr äußerst bestimmte Weise mit detailliertem Programm. Wenn man das inhaltlich anschaut, dann sind alle Fridays for Future Forderungen zahm dagegen, weil die ja eigentlich nicht sehr viel mehr wollen als die Einhaltung des Paris-Abkommens beispielsweise. Bei Naomi Klein ist das detailliert, sachlich heftigst unterfüttert und eben in so einer amerikanisch-kanadischen Weise gut geschrieben mit vielen eigenen Erzählungen. Sie bringt ihre Familie mit ins Spiel und insofern ist das schon interessant zu beobachten, wie ein Sachbuch ein Mittel auch im politischen Kampf werden kann.
Das Buch finden Sie offenbar schon mal ziemlich gut. Haben Sie darüber hinaus auf der Liste einen Titel, den Sie noch besser finden, sowas wie einen Lieblingstitel?
Vielleicht nicht noch besser, aber es gibt ein Buch auf der Liste, das ich mit einer ähnlichen Faszination für nordamerikanisch gemachte Sachbücher betrachte. Das ist Malcolm Gladwell, Die Kunst, nicht aneinander vorbeizureden. Und das ist ebenfalls ein in der gerade schon angedeuteten Weise perfekt gemachtes Sachbuch, ganz viele kleine eigene Geschichten, die da erzählt werden, szenisches Schreiben, szenische Einstiege und dann wird daran angehängt ganz viel psychologisches oder soziales Wissen, also Wissen, sozialwissenschaftliches Wissen, hier jetzt in dem Versuch tatsächlich allgemein verständlich zu machen, wie man mit dem Umstand klarkommt, dass Kommunikation ganz oft ja von Missverständnissen handelt oder der Normalfall vielleicht sowas ist wie Missverständnisse oder eben aneinander vorbeizureden und wie man diesen Normalfall des aneinander vorbeiredens, wie man den minimieren kann, darüber erfährt man in diesem Buch ganz viel und das ist etwas, was mich persönlich einfach beschäftigt, diese Frage.
Das Buch Die Kunst, nicht aneinander vorbeizureden von Malcolm Gladwell steht auf Platz 9 der Liste. Da haben wir uns jetzt sehr schön von ganz oben nach fast ganz unten durchgearbeitet an der Sachbuch-Bestenliste Januar von Deutschlandfunk Kultur, ZDF und Die Zeit steht auch auf unserer Homepage www.deutschlandfunkkultur.de. Besten Dank an den Juror René Agiger. Freitag ist Buchhändlertag hier bei uns in der Lesart. Wir fragen dann in den Buchhändlungen nach aktuellen Empfehlungen. Und heute rufen wir an im Buchladen am Kopernikusplatz in Nürnberg bei Steffen Beutel. Grüße, Herr Beutel.
Hallo, guten Tag.
Wie geht's Ihnen denn jetzt, Herr Beutel, nach dem Weihnachtsgeschäft? Sind Sie völlig fertig nach der hektischsten Zeit des Jahres?
Okay, ja, kann man schon sagen. Also die Zeit vor Weihnachten ist natürlich immer unglaublich hektisch, in Buchhandlungen generell, im Einzelhandel, denke ich. Und wir sind aber nicht so eine große Buchhandlung, also bei uns läuft das alles noch ganz gesittet ab. Wir haben auch immer noch Zeit, den Leuten tatsächlich Bücher zu empfehlen, sich so, dass die reinkommen und sich einfach ein Buch greifen. Und das macht halt immer noch Spaß, auch den persönlichen Kontakt zu haben und halt auch in der Weihnachtszeit zu halten.
Und da empfehlen Sie wahrscheinlich Bücher, wie Sie die uns jetzt ans Herz legen wollen. Zum Beispiel ein Roman von Eleonora Rummel, Die Wandelbaren heißt dieses Buch. Was mögen Sie denn an dem Roman?
Ja, das Buch hat mich völlig überraschend ereilt sozusagen. Ich kannte schon Bücher von Eleonora Rummel. Es geht um, Eleonora Rummel ist Deutsch-Russin, sie ist im heutigen Kasachstan geboren und sie beschreibt halt einfach die gemeinsame Geschichte, die Russland mit Deutschland verbindet oder die Menschen miteinander verbindet. Und das hat sie sehr gut gemacht. Es geht um eine deutschsprachige Theatergruppe 1975 bis in die Jetztzeit. Die Aufnahmeprüfung findet nur vor russischsprachigen Leuten statt und sie erzählen irgendwas. Hauptsache es ist Deutsch. Sie werden auch alle angenommen. Und sie versuchen dann Theater zu spielen in Russland, was nicht ganz einfach ist, deutschsprachiges. Und ja, so nach und nach müssen sie einsehen, dass ihr Publikum sie verlässt, sie gehen in die Bundesrepublik. Und das beschreibt dieses Buch über 40 Jahre hinweg und das macht die Eleonora Rummel richtig, hat mir sehr gut gefallen, also ein richtig schönes Buch.
Das ist ja wahrscheinlich dann auch ein breit ausgreifendes Bild des deutsch-russischen Verhältnisses über diese Theatertruppe, oder?
Ja, es ist auf alle Fälle, weil zum Beispiel die kleine Emilia muss halt am Anfang bekommt sie mit, dass Riedel nicht unbedingt ein deutscher Nachname ist und kein russischer. Und sie fragt sich halt, warum sie Oma sagt und nicht Babuschka wie die anderen Kinder. Und so nach und nach bekommt sie mit, dass sie halt anders ist, dass sie halt eine deutschsprachige Russin ist. Und das hat Probleme für die ganze Community. Und sie fühlen sich in Russland, fühlen sie sich nicht angenommen, aber hier in Deutschland kommen sie halt auch fast nicht an.
Mhm. Ihre zweite Empfehlung ist ein Roman, der heißt Fake. Frank Rutkowski hat den Roman geschrieben. Fake ist ja ein Begriff, der viel Karriere gemacht hat in den letzten Jahren. Um was für eine Art von Fake geht's denn hier?
Es geht tatsächlich auch um Fake News im Internet. Im Mittelpunkt steht eine junge Familie. Sophia hat gerade ein Kind bekommen, den Max, und ist ziemlich frustriert. Das Kind schreit nachts. Sie ist völlig am Boden. Sie kommt mit der Mutterschaft einfach nicht klar. Sie verändert komplett alles. Sie hatte große Träume. Sie wollte eine Weltreise machen. Und sie sieht sich überhaupt nicht mehr wahrgenommen als Mutter. Sie sieht nur andere Mütter, wie die mit den Kindern umgehen, scheinbar viel besser, viel entspannter. Und sie ärgert sich natürlich darüber und fängt dann an, im Internet frustriert Leute zu trollen. Und löst damit so eine Kettenreaktion aus, weil diese Trollrolle geht natürlich nicht spurlos an ihr vorüber, sie verändert sie selbst und natürlich begibt sie sich damit natürlich auch in Gefahr, weil sie gibt vor, eine unheilbar Kranke zu sein und das kann man im Internet trotz gefakter Identität halt nicht wieder rückgängig machen.
Und Trollen heißt, dass sie bösartige Kommentare auf andere Leute loslässt?
Richtig bösartige Kommentare bösartige Kommentare, manchmal auch nette Kommentare. Und wenn sie dann Likes bekommt von anderen, dann fühlt sie sich halt bestätigt, sie fühlt sich wahrgenommen, sie ist nicht mehr frustriert, sie braucht das für ihr Ego. Und das ist halt, das zeigte Frank Rutkowski sehr exemplarisch. Auch ihr Mann Jan, der ist Journalist, der ist auch viel im Internet unterwegs. Und so langsam treiben die beiden auf so eine kleine Katastrophe zu. Oder zumindest müssen sie Entscheidungen treffen, von denen sie überhaupt keine Ahnung haben, von der Tragweite.
Das klingt interessant. Fake von Frank Rutkowski. Und Ihre dritte Empfehlung ist ein Buch mit einem langen Titel, Das Ministerium der Gärten und Teiche, geschrieben von Didier Descamps, ein französischer Autor. Warum wollen Sie uns das empfehlen?
Ja, also ich habe so ein Faible für Japan und das hat mich sehr beeindruckt, dieses Buch. Es entführt uns ins Japan, ins 12. Jahrhundert, in eine abenteuerliche Zeit. Eine junge Frau muss Karpfen in die Hauptstadt bringen, nach Kyoto, eben für das Ministerium der Gärten und Teiche. Und die bekommen natürlich die prächtigsten Karpfen. Ihr Mann war der Karpfenzüchter, der ist ums Leben gekommen bei einem Unfall. Und jetzt muss sie über Land laufen mit diesen Karpfen in so einer Lehmreuse. Und das beschreibt halt ihre Abenteuer. Da rollen buchstäblich die Köpfe rechts und links am Wegesrand. Eine sehr kriegerische Zeit. Sie wird bedroht und sie wird bestohlen. Und nebenbei verliebt sich, ohne dass sie das weiß, auch noch der Minister der Gärten und Teiche verliebt sich noch in sie. Und am Ende gibt es ein großes Fest in Kyoto. Der Didier Descamps schafft es sehr schön, eine Stimmung zu evozieren. Also man muss sich das vorstellen, es ist nachts in Kyoto, der Schnee fällt, Fackeln beleuchten den Palast und es gibt ein Fest, es gibt einen Wettbewerb über das beste Parfüm und da steht dann unvermittelt diese junge Frau wieder im Mittelpunkt und es ist ein sehr farbenprächtiges, sehr sinnliches Buch, was der Didier Descamps da geschrieben hat über Japan im 12. Jahrhundert.
In seinem Roman Das Ministerium der Gärten und Teiche, uns ans Herz gelegt von Steffen Beutel, Buchhändler im Buchladen am Kopernikusplatz in Nürnberg. Ich danke Ihnen sehr dafür, Herr Beutel.
Ja, bitte, gerne.